Moin Ralf, bin ja so. Hallo Jan. Wir sind zurück in Halle 4 zum Mut zur Sache Podcast. Marc ist mitten in seiner Expedition und wir haben uns heute verschiedene Themen vorgenommen in verschiedenen Folgen. Es ist ja schon echt mutig für Marc, jetzt auch diese Expedition vorzunehmen. Da haben wir schon ganz oft drüber gesprochen. Und auch ihr als Unternehmen habt Mut als wichtigen Stellenwert. Und ihr seid im sehr dynamischen Umfeld gewachsen, habt große Herausforderungen gemeistert und auch schnell seid ihr zu wirtschaftlichen Erfolg gekommen. Kannst du noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen, welche, also schnell auf den Punkt?
Schnell sind wir immer relativ. Also wir sind nicht schnell zu wirtschaftlichen Erfolg gekommen, sondern gewisse Nachhaltigkeit, Stetigkeit. Deshalb habe ich geschmunzelt, schnell, es wäre ja klar schön, wenn es schnell gegangen wäre, aber es war nachhaltig stetig. Und wenn du sagst Mut, Mut ist nicht nur ein Begriff für uns Unternehmen, sondern das ist ein Wert. Wir haben fünf Werte und das ist unser erster Wert, Mut. Der zweite ist Dynamik, der dritte ist die Offenheit, dann die Verlässlichkeit und dann das Vertrauen. Und wenn ich von Mut als ersten Wert spreche, dann ist es auch wirklich der erste Wert, weil von dem hängt viel ab. Und wenn man Mut sich selbst versucht zu erklären, dann kommt immer ganz, ganz schnell der Opposite, übermütig. Und das ist ja genau die Gratwanderung. Ab wann bin ich mutig? Und wann fängt das Thema an oder wann fängt die Grenze an, dass ich hier vielleicht übermütig werde? Und all das, was mit Übermut zusammenhängt, bringt und birgt Gefahren. Und das ist letztendlich ein Berg, na klar, noch viel fataler, weil die Gefahr habe ich mit Leib und Leben. Aber definitiv habe ich im Unternehmerdasein das genau gleiche, nur mal vielfach. Wenn ich als Unternehmer übermütig werde, dann werde ich größenwahnsinnig. Und das ist die Gefahr, dass man hier nicht größenwahnsinnig wird, sondern sich immer wieder aneignet und einnordet, hey, mit was für Zielen verbinde ich das Ganze? Und mit was für Maßnahmen und Aktivitäten möchte ich überhaupt bezwecken? Ja, wo will ich meinen Mut denn einsetzen?
Was
Ja?
bedeutet für dich denn Übermut genau?
Übermut ist für mich immer in beispielhaft zu erwähnen, gerade im Unternehmen, also im externen Wachstum. Wenn ich vom Mut spreche, dann läuft es immer bei mir nach dem gleichen Schema ab. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig, dass man für sich so den eigenen Weg findet, wo man hier auch gewisse Schema ablaufen lassen kann, Kriterien für sich spielen lassen kann. Und Mut heißt generell, selbst in der Corona-Krise haben wir ein Unternehmen übernommen. Aber da sage ich auch zu meinen Mitarbeitern, bitte, ihr könnt mir voll und ganz vertrauen. Ich bin ja mutig, aber nicht übermütig. Und das ist genau der Punkt, selbst in einer Krisensituation Mut zu beweisen, ein Unternehmen, das man nach gewissen Kriterien ausgesucht hat, nach gewissen Kriterien bewertet hat, für sich dann selbst festgestellt hat, guck mal, ist es eine Möglichkeit oder kann ich aus der Möglichkeit auch wirklich eine Chance machen? Und die Chance, die bekomme ich nur einmal. Die muss ich greifen. Wenn es aber eine Möglichkeit ist, und nicht mehr, eine Möglichkeit bekomme ich definitiv in jeder Ecke. Und dann muss ich es lassen. Also deshalb ist ganz wichtig für einen selbst zu sagen, okay, ab wann Mut heißt in gewissen Situationen sich nicht beeinflussen zu lassen von den Rahmenbedingungen, heißt Krise, heißt Sonstiges. Natürlich muss man es sich auch leisten können, weil sonst bin ich wieder im Übermut. Wenn ich das Risiko, ich sage mal, okay, ich habe hier zu wenig Eigenkapital, dass ich sowas stemmen kann, dann bin ich ja schon grenzwertig, dann bin ich schon auf dem Weg zum Übermütigsein. Dann interpretiere ich vielleicht auch zu viel hinein. Ja, und ab dem Moment wird es dann vielleicht dann wiederum schwieriger.
Also du sagst quasi, es gibt eine Schwelle zwischen Risiko und Übermut. Risiko definiere ich so ein bisschen immer für mich als kalkulierbar. Das ist in dem Rahmen, wo man sagen kann, man hat das Kapital, man hat vielleicht ein bisschen zu wenig, aber das, was man auch zusätzlich braucht, kann man kalkulieren. Das Risiko ist kalkulierbar. Übermütig wird man dann, wenn man das Risiko vielleicht gar nicht mehr selbst kennt oder genau beziffern kann. Sagt, wir machen es trotzdem oder vielleicht auch verbissen ist.
Oder und, dass man hier einfach sagt, das Risiko ist ja nicht immer nur, es ist ja generell nie kalkulierbar. Ich muss es ja immer unter Annahmen machen. Und meine Annahmen gibt es in drei Versionen. Ich gebe hier einen Best Case, einen Normal Case und einen Worst Case. So, und beim Worst Case, das muss funktionieren. Mein Worst Case Ansatz darf nicht optimistisch sein. Das heißt, sonst würde ich Worst Case heißen. So, und der muss funktionieren unter diesen Worst Case Bedingungen. der Normal, der Normal Case, ist für mir eine Annahme gemacht, wo ich sage, okay, wenn es so in der Vergangenheit gelaufen ist, müsste es auch auf die Zukunft prognostizierbar sein und dann schaffe ich das wieder. Und wenn ich dann noch sage, guck mal, wenn ich da Synergien heben kann, wenn ich Rahmenbedingungen im Markt heben kann, das ist ja meistens ja der Sinn und Zweck, man kauft sich ja nicht Arbeit. Das ist ja völliger Blödsinn. Weil man kauft sich ja nicht größer werden, das ist ja völliger Blödsinn. Das ist ja nicht das Ziel, sondern man kauft sich Synergie, man kauft Marktpräsenz, man kauft Mehrwerte für den Kunden. Das ist das Einzigste, was man letztendlich dann kauft oder wo man hier sagt, das ist mein Ziel. Und dann ist das Größerwerden automatisch dabei. Aber es ist niemals das Ziel, dann bin ich nur wieder größenwahnsinnig. Dann geht es um ein eigenes Ego. Dann geht es um die Selbstbefruchtung. Das ist aber nie das ist nie die Motivation, das Ansporn, sondern wie schaffe ich hier eine Marktpräsenz, einen Mehrwert für die Kunden zu schaffen, sodass ich hier auch wirklich eine Unaustauschbarkeit habe oder ich sag mal eine gemeinsame Partnerschaft habe mit meinen Kunden, sodass sie hier permanent mit vielen ihrer Anliegen zu mir kommen können.
Ich meine, es ist auch immer total schwierig, also stelle ich mir vor, du bist ein erfolgreicher Unternehmer, lassen wir es mal so stehen, auch ohne jetzt darauf rumzureiten, was Erfolg bedeutet.
Ja.
Aber das, was ihr gemacht habt, gerade in den Wachstumsstrategie, Transaktionen zu tätigen, hast du einmal gemacht, hast du zweimal gemacht, hast du dreimal gemacht, hast du noch mehr gemacht. Und beim ersten Mal war es erfolgreich, beim zweiten Mal war es erfolgreich und beim dritten Mal war es auch erfolgreich. Das ist doch eine Situation, wo man dann auch schnell übermütig werden kann, oder? Also da muss man ja auch, finde ich, mal persönlich aufpassen, egal, so stelle ich mir das im Berg übrigens auch vor, schafft man die ersten drei Tage besser als geplant oder läuft vielleicht das extrem gut, kann man dazu neigen, sich dann zu übernehmen oder übermütig zu werden, vielleicht schneller zu gehen oder sich körperlich zu überschätzen. Wie schaffst du es genau, das nicht zu tun?
Das ist genau der wichtige Vergleich. Also mit Sport. Vergleich mit Sport. Bergsteigen ist Sport oder auch Tennis ist Sport. Also man hat die Niederlage. Die Niederlage ist aber jetzt in dem Moment einfach eine Erfahrung. Die hat weder was mit Leib und Leben zu tun oder mit Untergang in irgendeiner Art und Weise zu tun, aber sie hat was mit Niederlage zu tun. Und wenn man sich dann wiederum der Gefahr und der Rahmenbedingung klar ist, dass ich halt nur einmal eine Chance habe und die hier nicht automatisch gegeben ist, sondern dass jede solcher Transaktion einfach auch ein Risiko mit sich birgt und deshalb hier immer wieder genau das Gleiche, der gleichen Blaupause folgt. Ich habe hier meine Worst-Case-Szenarien, ich habe hier mein Bestman, mein Normal-Case, ich habe hier meine Annahmen, wo ich hier verifizieren muss. Sind meine Annahmen zu optimistisch? Sind meine Annahmen aus Emotionalität geleitet, sodass ich hier wirklich sage, das sind verblendet. Ich muss es weglassen, ich muss es sachlich sehen. Und wenn ich das schaffe und mich da Klarheit habe, dann gehe ich auch jeden dieser Aktivitäten immer wieder von vorne neutral an. Und das ist das Wichtigste, dass ich hier mich nicht lenken und leiten lasse, geht schon, wird schon. Und ich habe es ja dreimal gut gemacht, wird mal vor euch halb so lange. Und ich brauche gar nicht mehr hinschauen. Natürlich kriegt man Routine, das ist so. Aber die Routine kommt nicht in die Entscheidung. Die Routine kommt im Weg dahin, dass ich hier meine Bilanzen prüfe, dass ich hier meine Cases prüfe von den anderen Unternehmen, dass ich hier die Rahmenbedingungen, die Synergien anders einschätze. Das gibt dann die Routine, weil da hat man gelernt draus. Aber Routine hat nicht was mit Schnelligkeit, sodass ich bloß noch halb so lange hinschauen muss, weil dann bin ich im Übermut, weil dann bin ich Größenwahnsinn. Dann heißt es, was kostet die Welt? Mir kann nichts passieren und solche Transaktionen mache ich im Schlaf. Nein. Ab dem Moment ist der Abgrund da und dann bin ich schon drüber. Schon mit dieser Einstellung bin ich schon drüber.
Ja, klar, gerade mit Transaktionen gibt es ja auch ein ganz klares Risikomanagement. Das ist ja das, was du beschrieben hast. Man muss sich ja im besten Fall, man sollte sich diese Synergien vorhin nochmal klar errechnen. Lohnt sich die Transaktion? Sind die Synergien groß genug? In welchen Bereichen haben wir sie?
Erstmal selber zu identifizieren. Bevor es gleich ums Rechnen geht, da sind wir zuständig Betriebswirtschaftler.
Mhm.
So, und da muss erstmal die Strategie her, da muss erstmal das Gesamtbild her, das große Ganze. Und dann gehe ich runter und sage, okay, wie wirkt sich's denn aus? Aber ohne das Bild zu haben, brauche ich nicht anfangen rumzurechnen, weil dann verliere ich mich schon im Detail. Ab dem Moment ist schon wiederum, ist nicht mein Weg. Ja, sondern der erste Weg ist dann wirklich, wir haben es auch vorhin kurz gehabt, ich habe es ganz strukturiert, ich gehe immer von groß zu klein, ja. Das heißt, also ich gucke, passt ins große Ganze, passt ins große Bild, passt in meine Vorstellung von Mehrwert. Was hätte ich denn für Mehrwerte, die ich meinem Kunden dadurch anbieten kann? Also jetzt ganz aktuell haben wir wieder eine erfolgreiche Transaktion für den Gesamtwert. Wir haben ein Unternehmen übernommen, die Hensle Zufuhrtechnik, also die heutige Marfo Hensle Zufuhrtechnik, und bieten dadurch ein breiteres Spektrum der Lösungskompetenz der Zufuhrtechnologie an. Heißt, wir haben hier zum Beispiel Zentrifugalförderer, die jetzt mit dabei sind. Das heißt, CAPs, die zugeführt werden in Hochleistung, ja, im Medizin- und Pharmabereich. Solche Dinge schaue ich mir na klar dann genau an, wo hat hier unser Kunde auch den Mehrwert, was kann ich ihm als Gesamtes dadurch wieder viel mehr bieten und somit dann die ganze Integration auch einen Sinn ergeben. Ne? Und das Ganze gepaart mit meinem Worst Case, Best Case und Normal Case Szenarien und dann wiederum vielleicht auch mit Synergien, die im Einkauf liegen, die in dem Prozess allgemein liegen, die in der Technologie generell liegt. Solche, und dann geht es erst ins Abrechnen. Also das heißt, wie kann sich denn überhaupt ausrechnen? Was müsste denn dadurch passieren? Aber immer vom großen gesamten Bild hin zu der Zahl, niemals andersrum.
Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Du bist ein strukturierter Mensch. Das wissen wir beide, das hast du gerade selbst gesagt. Ich kenne dich jetzt ja nun auch schon ein bisschen. Du arbeitest gerne in logischen Strukturen. Mindmaps ist eine deiner Lieblingsformen, um Sachen und Themen zu organisieren.
Ja.
Meinst du, dass das vielleicht für dich selbst eine Möglichkeit ist, Übermut zu verhindern, deine Strukturierte?
Das ist definitiv so. Absolut. Wieso mache ich? Also gut, ich brauche es sicherlich aufgrund meiner Charaktereigenschaft, der Struktur der Vorgehen, auch durch meine Denkstruktur. Es gibt ja auch verschiedene Denkstile. Da schweifen wir uns ein bisschen ab davon. Aber es ist natürlich, mein Denkstil ist definitiv so, ich bin der strukturierte Visionär. Heißt aber, durch dieses Vorgehen habe ich natürlich automatisch auch Checkliste, die für mich dann eine Klarheit und ein großes Bild dann ergibt. Und auch das gibt dir dann wieder die Möglichkeit, Risiko dadurch zu minimieren oder zumindest mal aufmerksam drauf zu werden, dass du selber auch für dich dann die Emotionalität ausschalten kannst. Wenn wir ehrlich sind untereinander, ist da immer ein Stück Emotionalität dabei.
Wenn nicht, dann werden wir auch.
Dann wird sicher fast mal, zu meinem Spaß, aber auch, also auch die Leidenschaft, also immer was mit Leidenschaft zu tun, hat ja was mit Emotionen zu tun. Ich bin ja nicht der Einkäufer des Großkonzerns, wo hier Konzern 1 kauft jetzt hier XY, M&A, Blödsinn. Sondern wir machen es hier, wir sind Mittelstand. Wir machen es hier, um Marktpräsenz zu haben, Kundenmehrwerte zu bieten, Möglichkeiten darzustellen, um dann hier auch wirklich ein wesentliches Größeres zu erschaffen. Das ist mal so unser Gesamtbild. Wir wollen ein Wesentliches sein und auch Größeres dadurch erschaffen, sodass hier auch die Marktpräsenz entsprechenden ist. So, wenn ich hier aber nicht diese Vorgehensweise hätte, dann wäre es jedes Mal Bauchgefühl. Und nur Bauchgefühl ist zu gefährlich. Da möchte ich nur abraten. Ich möchte davon abraten, weil da spielt man dann ums große Ganze. Weil durch eine so eine Transaktion kann doch sein, dass man hier Schiffbruch erleidet. Und der Schiffbruch heißt, man hechelt hier hinterher. Ja, und muss schauen, wie kriegt man das wieder ausgeglichen? Oder vielleicht könnte man es, wenn man nicht stark auf der Brust ist, vielleicht auch gar nicht mehr ausgleichen. Also heißt, es gehört genau überlegt und da gehört natürlich auch Struktur und System dazu. Und da will ich mich nicht auf fremde Systeme verlassen, sondern da habe ich mein eigenes System letztendlich dazu aufgebaut, um meine Kriterien festgelegt zu haben und dann immer wiederum mich selbst abgeprüft zu haben und somit das Risiko da nicht außer Acht zu lassen.
Mhm.
Ja. Mit Übermut.
Übermut, ja,
ist der Teufel.
Übermut ist,
so muss man erzählen, das ist der Teufel. Ja, in die sogenannte Komfortzone, was man immer so schön bespricht, in der Managementliteratur, steh auf, ist der Komfortzone. Es ist nett ausgedrückt, aber es ist definitiv so, die Komfortzone ist der Mist. Weil die Komfortzone ist dann wirklich, ich mache es nach Schema F, und habe hier auch wirklich nicht mehr den Blick aufs große Ganze, sondern ich bin ein bisschen bequem geworden, ich bin ein bisschen schneller geworden. Ich traue mir deutlich mehr zu, weil ich der Meinung bin, ich habe da schon deutlich mehr Routine. Nein, jeder Case wieder aufs Neue. Und es fängt wieder von vorne an. Stell dir vor, du bist am Berg und dieser Berg ist einmal da. Das ist der Case. Und es fängt wieder von vorne an, weil du hast schon ein paar Berge hinter dir und du steigst hoch und du entscheidest dich dann nach dem Basislager, wie ist deine Strategie? Du kannst die Schnelle wählen, du kannst sagen, hey, ich bin so fit, kein Problem für mich. Oder du kannst sagen, hey, das ist mir einfach zu gefährlich. Ich könnte es mir zwar vorstellen, was wäre denn aber wenn? Ist es nicht besser, dass ich vielleicht hier den etwas weiteren Weg nehme, der links abseits ist und dann nach oben gehe, also sogenannte strategische Optionen prüfen und dann zu entscheiden, komm, das mache ich. Also das ist ja genau das, das ist ja Risikominimierung, indem ich hier strategisches Vorgehen einfach auch durch Annahme verifiziere.
Ja, durch Annahme, aber auch durch Erfahrung. Ja, weil auch am Berg hat man im Kleinen mit Sicherheit Niederlagen. Also Niederlage im Großen,
im Großen
hat man nur einmal.
Einmal,
ja. Das wäre dann sehr unglücklich. Aber auch das würde mich sehr interessieren. Du hast gesagt, du hast hier das System, deine Struktur erarbeitet und somit auch euer Risikomanagement. Auf welchen Niederlagen basiert das denn? Hast du da persönliche Niederlagen, die du teilen magst?
Ich sag mal, es basiert aus der, ich will nicht sagen Angst, sondern aus dem Respekt vor der Niederlage. Ich möchte die nicht haben. Und weil ich die nicht haben will, bin ich da jedes Mal aufs Neue akribisch. So, also das heißt, die Leichtfertigkeit oder ich sag mal, die falsche Annahme der Routine, die widerfährt mir nicht, sondern ich fange wieder wirklich bei den Basics an. Ich schaue mir die Unternehmen genau an, ich schaue mir den Markt an, ich schaue mir die Prozesse an, ich schaue mir vor allem die Personen an. Auf die Personen kommt es hier zu 70% an. Was für handelnde Personen haben wir hier im Driver-Sitz sitzen? Ist es hier möglich, mit den gegebenen Personen weiterzumachen? Haben wir hier Schwachpunkte, haben wir Schwachstellen? Wenn ja, wie könnten wir die Schwachstellen dann letztendlich denn ersetzen oder eliminieren oder ergänzen? Muss sie immer gleich ersetzt sein? So, wie können wir sie vielleicht auch ergänzen? Ist es denn überhaupt denkbar, sie zu ergänzen? Oder sind es dann einfach schon Gegebenheiten, wo ich für mich dann selbst erkenne, nee, das ist einfach eine Möglichkeit, keine Chance. Und es ist immer nur die gleiche Art der Prüfung und immer zu einem Sinn und Zweck. Ist es eine Möglichkeit oder habe ich da vielleicht eine Chance vor mir? Und wenn ich die Chance habe, dann wie gesagt, dann will ich zugreifen und zwar richtig. Schnell und konsequent. Wenn es eine Möglichkeit ist, dann lass die Hände weg, spar deine Zeit, es kommt wieder eine Chance, beziehungsweise es kommt wieder eine Möglichkeit, ja.
Na gut, aber auch das, finde ich, ist ja, das ist so ein bisschen, ich finde, das ist ja ein bisschen kontrovers. Auf der einen Seite führen Routinen ja ganz klar, glaube ich, auch wieder dazu, dass man das vielleicht vernachlässigt, weniger akribisch ist, wie du gesagt hast. Und wenn du doch immer wieder dieselbe Routine wiederholst, die Menschen checkst, die Möglichkeiten analysierst, dann ist es ja ein Prozess, der jetzt nicht nur ein- oder zweimal im Jahr stattfindet, sondern vermutlich wöchentlich, monatlich, auf kleinster Ebene bei dir sogar täglich, wahrscheinlich für jede Entscheidung auf einer gewissen Art und Weise.
Für eine gewisse Art und Weise sicherlich, aber im Großen und Ganzen, wenn es um externes Wachstum geht, sicherlich nicht wöchentlich, sondern monatlich, ja. Aber ich sag mal, vergleichst du wieder mit dem Sport. Du bist ein sehr guter Tennisspieler, hast eine gute Vorhand. Also das heißt, deine Routine ist Vorhandschlagen, Vorhandspielen, Vorhandlange, Vorhandcross, kannst du gut. Das heißt aber, deine Routine ist nicht Leichtfertigkeit, sondern du bist hier immer noch gut mit den Beinen unterwegs, du hast immer noch eine Antizipation des Spiels, du hast hier immer noch studierst immer noch deinen Gegner, auf den du dich vorbereitest, so und so musst du dir das vorstellen.
Aber man kann da jetzt dazu neigen, sich auf die Vorhand zu verlassen, deshalb trainiert man sie vielleicht auch weniger.
Absolut.
Oder, ne, man sagt,
spürst du und siehst du auch direkt die Folgen. Gibt's genügend Beispiele im Sport? Diejenigen sind dann entweder nicht mehr ganz so erfolgreich oder ganz, ganz schnell nicht mehr so erfolgreich. Definitiv hat es noch keinen weitergebracht. Und das kann man pauschalieren. Das ist kein Erfolgsrezept. Sich auszuruhen auf irgendwas, wenn man der Meinung ist, man hat Routine. Ab dem Moment geht's rückwärts.
Wie sieht genau euer Risikomanagement aus? Wir haben es jetzt relativ abstrakt behandelt, aber ich glaube, es ist auch super spannend zu erfahren, wie ihr da im Unternehmen auch ganzheitlich vorgeht. Habt ihr da klare QMS-Handbücher, notiert ihr die Prozesse, an die ihr euch immer haltet, habt ihr Audits. Wie gehst du da genau ran? Damit auch wirklich alle, das müssen ja alle im Boot, dieses Mantra leben.
Ja, also letztendlich gibt ja auch hier schon alleine die Zertifizierung und wir haben ein Qualitätsmanagement-System installiert, gibt letztendlich auch vor, dass du deine Risiken erstmal definierst. Also wichtig ist immer die Erkenntnis. Wie immer, bei allen Prozessen ist die Erkenntnis. Wenn du die Risiken definieren kannst, dann hast du hier schon 50%, 60% des Weges.
Was sind eure größten Risiken?
Ich sag mal, es war jetzt bis die letzten zwei oder irgendwie die letzten zwei Jahre war eines der Fachkräftemangel. Ja, es war ein großes Risiko oder ist nach wie vor ein Risiko. Ich möchte es gar nicht kleinreden, Es ist verwunderlich, dass in unserer Gesellschaft zu wenig darüber gesprochen wird, weil 2030 platzt die erste demografische Pyramide. Da platzt die Bombe. Also das heißt, es gibt einen großen Schwung an hochqualifizierten, hocherfahrenen Mitarbeitern, verlassen den Arbeitsmarkt und gehen in Rente über. Und der zweite ist dann 2035 und da wird es dann richtig kritisch. Weil dann fehlen uns über diese zwei Stufen ganz, ganz schnell viele, viele erfahrene Mitarbeiter. Und da bin ich dann wieder bei dir. Routine in der Arbeitsweise bringt Schnelligkeit. Routine in Grundsatzentscheidungen, heißt nicht in der Arbeitsweise, sondern in der Entscheidungsphase, braucht immer noch Aufmerksamkeit. Ja? Ich bin dadurch aber schneller, indem ich weiß, auf was ich schauen muss. Aber ich darf nicht langsamer werden, beziehungsweise ich darf nicht unakribischer werden, weil ich der Meinung bin, ich habe Routine. So, das heißt, das ist für mich, das sind unterschiedliche Dinge. Ja? Heißt aber, der Prozess an sich bin ich absolut routinierter, je mehr man das macht. Und ich weiß viel, viel genauer und viel, viel exakter, auf welche Stellschrauben ich achten muss. Aber trotzdem gilt es genau, diese Stellschrauben genauso akribisch zu prüfen. Die ersetzt mir keine Routine.
Absolut. Ich meine, gerade da sehe ich auch den großen Unterschied. Kleine Unternehmensstrukturen, in größeren gibt es ja viel größere Prozesse, alles ausdefiniert. Was macht man? Man verlässt sich auf den Prozess als Mitarbeitender, der vielleicht auch nur für einen Prozessschritt verantwortlich ist, um das große Ganze im Blick zu haben. Was dazu natürlich viel mehr dazu führen kann, dass sich irgendwo Fehler in den Prozess einschließen, der Prozess vielleicht nicht mehr aktualisiert wird. Aber lassen mich zu tief in diese Diskussion.
Ja.
Was weiß denn die nächsten Risikofaktoren bei euch konkret, die ihr definiert habt? Ist es das Marktumfeld? Sind es vielleicht die Branchen, in denen ihr aktiv seid?
Ich sag mal, Marktumfeld sind letztendlich ja eigentlich auch schon wieder die Branchen. Also es passt ja als Synonym, ja, würde ich zu nennen. Ich sag mal, durch die Umstrukturen, also struktureller Wandel, was wir im Moment ja auch gerade erleben bei uns in Deutschland, wir sind letztendlich Automobilnation. So, und das ist natürlich, wir kennen es noch von 2008, 2009, bei der Wirtschaftskrise Lehman, als Lehman letztendlich dann Pleite gibt, beziehungsweise Chapter 11 anmelden musste. Das war eine Katastrophe. Ich sag mal, durch den Dominoeffekt sind unsere Automobilhersteller Deutschlands auch in die Krise gekommen, in die Absatzkrise. Und in direkten Folge der komplette Maschinenbau und damit letztendlich dann ja auch der Dominoeffekt, der sich dadurch dann auch ergeben hat. Und wir erleben jetzt im Moment gerade durch die Transformation des Antriebsstrangs ja auch wiederum das Thema, in dem nicht so richtig gewusst wird, hey hoppla, die Elektromobilität ist eigentlich nicht aufzuhalten, der Zug fährt. Im Moment ist aber immer nur so ein bisschen ein Stocken da, dass man anhält, man weiß nicht genau, guck mal, da vorne kommt ein Bahnhof, muss ich halt, kann ich durchfahren. Das ist ja das, was jetzt nicht genau und nicht geklärt ist, weil der Konsument, und das ist ja eigentlich das Wesentliche, was wir hier immer wieder vergessen, wir geben Technologie vor, aber eigentlich sollte doch der Konsument entscheiden. Er sollte doch sagen, hey, was für eine Technologie will ich denn? Ja, und nicht die Teilnehmer, die Marktteilnehmer, und selbst die sind es ja nicht mal, sondern eigentlich diejenigen, die Rahmenbedingungen geben, also sprich unser Ordnungssystem, also unsere Staaten, unsere Staatgewalten geben letztendlich vor, hey, das ist nicht die richtige Technologie. Und dadurch schaffen wir natürlich auch wieder ganz, ganz schnell das Ungleichgewicht. Und das, was wir jetzt im Moment dann wiederum erleben, dass sehr stark der Wettbewerb aus Asien kommt über die Technologie, ist sicherlich auch berechtigt, weil die Technologie dann nicht mehr differenziert wird durch Antrieb, durch Motorleistung, sondern durch Software. Software ist jetzt letztendlich die neue Währung, die uns hier das Ganze schwieriger macht, und wir als deutsche Hersteller sind einfach nicht so schnell oder sind nicht so versiert darin, auch vielleicht nicht so kompetent darin, muss man vielleicht auch ganz offen dazu sagen, und verstehen auch ein Stück weit noch nicht, dass das Automobil ein Tech-Gadget ist, ja, oder zwischenzeitlich. Und ich hatte erst vor kurzem ein ganz schönes Vergleich gelesen. Wir packen ins Automobil einfach die Batterie raus, mit dem Verbrenner raus, machen die Batterie rein und meinen, jetzt ist es ein Elektromobilität, ja, das ist jetzt ein Elektroauto. Das ist dann ungefähr so, dass hier die Uhr, das was früher halt einfach die mechanische Uhr dann war, ist dann jetzt das Automobil. Wir bleiben da immer noch so ein bisschen auf der hochwertigen mechanischen Uhr kleben und sagen, das ist doch auch toll. Ja, das ist auch toll, es hat auch seinen Markt. Absolut. Aber es gibt dann auch die Swatch, ja, die damals oder auch die
Apple Watch heute,
die dann jetzt Einzug hält und die hat, ist halt ein Tech-Gadget. Die lebt halt von ihrer Verwandlung, von der Aktualisierung durch App, durch Software-Aktualisierung, durch Releases, wie auch immer. Und da hält sie dann ihre Aktualität. Da ist eigentlich letztendlich die Hardware nur noch Mittel zum Zweck. So, und das, was passiert, ist letztendlich reine Software getrieben. Und da sind wir einfach, da sind wir noch nicht so weit. Und ich hoffe, dass wir da jetzt einfach den Anschluss auch jetzt dann finden und da vorankommen oder uns klar positionieren. Also entweder oder, weil das ist auch eine Frage einfach nur der Positionierung. Ich brauche nicht nur den Follower sein. Ich kann mich auch positionieren, indem ich sage, hey, ich bin der Rolex der Automobilhersteller. So, das ist halt dann nun mal so. Wenn es meine Positionierung ist, dann aber bitte mit Konsequenz. Nicht bisschen schwanger.
Ja.
So, aber ich brauche natürlich auch die rechtlichen Rahmenbedingungen dazu.
Man braucht die Rahmenbedingungen. Ich meine, letzten Endes ist das ja auch ein Weg, den viele in Deutschland gehen. Hochwertig und teuer. Der auch schon seit längerer Zeit, das ist meiner Perspektive, als Trend verfolgt wird. Aber ich glaube, da muss ja eine Konsolidierung stattfinden. Nicht alle können hochwertig und teuer sein. So groß ist der Markt gar nicht. Aber lassen wir mal ganz kurz zurück auf das Thema Risikomanagement. Also du hast jetzt gesagt, da sind zwei Risikofaktoren, beispielsweise Fachkräfte und jetzt einmal die externe Marktdynamik. Bei euch vergleichbar wie in der Automobilindustrie, durch mehr Software an den Maschinen getrieben. Wie geht ihr damit um? Ihr bewertet das Risiko für euch und wie handelst du dann?
Wir bewerten das Risiko für uns, die Marktgegebenheit. Wir haben hier, ich sag mal, für uns ein gesamtheitliches Führungssystem und unter anderem ist da ein Punkt Erwartung der Kunden. Wir haben vier Quadranten, also wir nennen es unser Erfolgsfaktor und das ist Führung, das ist Erwartung der Kunden, das sind unsere Mitarbeiter und das sind die Prozesse, in denen wir uns bewegen und die unser tägliches Handeln erleichtern sollen. So. Und die Kundenerwartungen oder wir nennen es Erwartung der Kunden, da ist letztendlich hier Kernkompetenz entwickeln, das Erste. Und das Zweite, wo sind meine Zukunftsmärkte? Ich sag mal, abzuschätzen, sind es die Märkte der Zukunft, indem ich mir weiter über das Automobil definiere. Auf der einen Seite möchte ich das Automobil überhaupt nicht verteufeln, das ist unsere Leitindustrie. Und da stehen wir auch voll und ganz dazu. Deshalb sagen wir nicht Nein dazu. Aber wir sagen, wir haben einen anderen Fokus bekommen. Und verfolgen diesen Fokus die letzten 4 Jahre intensiv und haben hier die Medizin- und Pharmabranche. Man hört immer wieder, sobald die Krisen in dem einen Bereich kommen, sind die tollen Gegebenheiten in dem anderen Bereich. Und da wollen wir überhaupt nicht mitspielen, sondern in den guten Zeiten haben wir uns zum richtigen Zeitpunkt genau für die Rahmenbedingungen entschieden, weil wir nicht sagen, wenn es schlechter wird, dann suchen wir uns neue Märkte. Nein, wo wollen wir denn gut sein? Also klare Positionierung und nicht aufgrund der Marktgegebenheiten dann einen Aktionismus betreiben müssen, sondern selber wieder im Driver-Seat zu sitzen und sagen, da will ich hin. Und das aber auch frühzeitig. Und das kann ich nur bei guten Zeiten machen, indem ich mir dann auch Möglichkeiten eröffne, Märkte wieder zu erschließen, Möglichkeiten dort aufzubauen, auch Mitarbeiter einzustellen, die ich vielleicht nicht für mein ordinäres Geschäft brauche, aber für mein Development, für mein neues Kundensegment, für mein neues Marktsegment. So, und da habe ich dort dann die Möglichkeit. Und das haben wir oder so gehen wir generell vor, das haben wir auch ganz gut gemacht und haben hier den Bereich vor uns, wo auch jetzt in der jetzigen Phase uns schön Perspektiven aufzeigen lässt. Ja, und wenn man dann ja aber auch trainiert ist und nichts anderes war in den letzten Jahren ja, wenn man als Unternehmer aufmerksam war, das Thema, wir sind ja nur durch Krisen durchgegangen, ab der Corona-Krise, ja, das war 2019, 2020, sind wir nicht aus der Krise gekommen, sondern im Gegenteil, die hat sich ja so verschärft. Wir sind nicht mehr bei einer stehen geblieben. Sie waren zwischenzeitlich dann mal 5 zur selben Zeit. Ja, mit Corona hat es angefangen. Dann ging es weiter mit Beschaffungskrise. So, dann ging es über mit Stromkrise, Energiekrise. So, dann ging es über mit Fachkräftemangel. Und somit hat man hier eigentlich alles durch. Und hier, wenn ich überlegt, die letzte Zeit, was wir für Krisen alles erlebt haben, dann muss man diese Zeit nutzen, weil die ist einmalig. Und die darf auch nicht frustrieren und darf auch nicht überfordern, sondern das ist dringend. Und so muss man sehen. Weil wenn ich es als Überlastung sehe, als notwendig, als sonstiges, dann ist es wie beim Sport. Dann kann ich einknicken. Dann irgendwann kommt der Punkt, wo ich sage, hoppla, dann ist ein Ende da. Wenn ich es aber als Herausforderung sehe, als Trainingslager sehe, als Möglichkeit des Wachstums, denn nur durch Krise wachse ich auch, wenn ich auch weiß, damit umzugehen, dann habe ich ja auch Möglichkeit, den nächsten Step zu gehen. Und das kann ich nur, indem ich mutig bleibe. Nur wenn ich mutig bleibe, aber, und jetzt kommt wieder das Versus übermütig, aber nicht übermütig werde, ja, dann habe ich die Chance, dann auch wirklich durchzugehen, durch meine Krisen und daraus gewachsen hervorzugehen, gestärkt hervorzugehen. Und das ist, das muss das Ergebnis einer solchen Phase sein. Dann hat man sie auch genutzt.
Das ist, glaube ich, auch ein wirklich essentieller, ich sage mal, ein, nicht unbedingt Charaktereigenschaft, ich finde, das ist das falsche Wort, aber eine essentielle Eigenschaft, lassen wir es dabei, von Unternehmertum, sich proaktiv einer Krise anzunehmen und zu handeln, wie du gesagt hast, auf dem Driver's Seat zu bleiben. Wir wollen ja alle eigentlich gestalten, etwas verändern. Und wenn wir passiv sitzen bleiben und die Krise auf uns zukommen lassen oder eine Veränderung, dann haben wir verloren.
Und dann bin ich auch niemals, und da gibt es auch einen Grundsatz, immer schneller als die Krise sein. Sobald ich abwarte, sobald ich den Satz auf in mir aufkommen lasse, wird schon, klappt schon. Nein, wird nicht. Wird niemals von alleine.
Genauso sehe ich schneller als die externe Umstände zu schieben. Ich erlebe das ganz häufig, dass Unternehmer sagen, ja, die letzten Jahre waren schwierig, waren sie auch, und dass es da mit Sicherheit Einbußen gibt, ist normal. Aber wenn man das einfach akzeptiert und sagt, ja, Corona, der Krieg, die Energie, dann kommt man da auch nicht raus, weil da hat man damit abgeschlossen. Das ist nicht mutig.
Das ist gar nicht mutig. Das ist einfach nur, Schuldverschiebung und von sich abzulenken. Sonst hat man eine seine Aufgabe nicht verstanden. So, von der Seite aus ist für mich eigentlich ein schöner Abschluss jetzt dieser Folge mit Übermut und Mut. Und ich hoffe, dass wir das auch schön damit zeigen konnten, dass hier Mut deshalb mein erster Wert ist, unser erster Wert ist und vor allem abzugrenzen ist von Übermut. Und wenn ich mutig bleibe, und das macht das Ganze auch, was hier die Mitarbeiter zu schätzen wissen, dass man abwägt, dass man dann den richtigen Weg miteinander gehen kann und dann aber mit Haut und Haaren. So, und dann macht es auch Sinn und Spaß.
Und Spaß, das ist das Wichtigste. Ja. Ich glaube, das passt doch ganz gut hervorragend zum Namen des Podcasts, Mut zur Sache.
Absolut.
Für den wir uns entschieden haben.
Ja.
Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir.
Klasse, freue ich mich auch.
Wir haben nun darüber gesprochen, wie schmal der Grat zwischen Mut und Übermut gerade in Risikosituationen sein kann und welche Rolle ein kluges Risikomanagement dabei spielt. Diese Fragen kennen wir aus dem Unternehmertum, aber sie sind nirgendwo so greifbar wie in der Extremen der Natur. Dann freue ich mich jetzt auf unseren Perspektivwechsel. Wie immer gibt Marc einen Eindruck. Mitten aus dem Zelt von seiner Expedition am Gasherbrum 2 meldet er sich heute wieder bei uns und wird berichten, wie er mit Über- und Unterstützung am Werk umgeht und welche Strategien es für Risikomanagement gibt und dort lebensentscheidend sind. Welche Parallelen finden wir und welche Parallelen können wir daraus ziehen, wie wir mutige und verantwortungsvolle Entscheidungen im Alltag treffen?
MAFU Podcast Folge 5: Mut, Übermut, Risikomanagement. Wie gehst du mit Über- und Unterschätzung um? Gab es schon eine Situation, in der du mutig, übermutig warst? Und wie funktioniert unser Risikomanagement am Berg? Grundsätzlich, um unsere Zuhörer abzuholen, muss man ein bisschen erklären, wie die Situation hier am Berg ist. Wir sind hier im Basislager auf ca. 5000 Meter Höhe. Das Hochlager 1 liegt auf über 5800 Meter Höhe und der dazwischen ist der Gasherbrum-Gletscher, den es von Anfang, also ab dem Basislager, wir sind ja hier auch auf dem Gletscher direkt, und das Hochlager 1 liegt am Anfang vom Gasherbrum-Gletscher, also auch direkt auf dem Gletscher. Wir befinden uns ständig auf dem Gletscher. Der Gletscher hat es in sich, er hat sehr, sehr viele Spalten, er hat sehr, sehr viele Seracs, hausgroße Seracs. Seracs sind praktisch Eisbröckel, Eisklumpen, die sich während der Gletscherbewegung auftun, zusammenschieben, nach oben schieben und irgendwann abbrechen. Und die brechen selten ab, aber die brechen ab irgendwann und an den Seracs muss man vorbeigehen. Und das sind Situationen, beziehungsweise das sind Orte, wo man sich nicht gern und nicht allzu lang aufhalten sollte. Und die Situation zwischen Hochlager 1 und Hochlager 2. Hochlager 2 liegt ungefähr auf 6.500 Meter Höhe. Kommt hinzu, wir befinden uns immer noch auf dem Gletscher. Das ist aber dann nicht mehr der langgezogene Gaschenbrum-Gletscher, sondern das ist ein Hängegletscher am Berg, der auch viele Spalten hat. Dazu kommt die Lawinengefahr von oben. Das heißt, wir haben zusätzlich zum Problem Gletscher haben wir die Gefahr von Lawinen. Und oberhalb vom Hochlager 2 wird es dann ein bisschen entspannter, wenn man das so sagen kann. Da wird es auch ein bisschen flacher. Da ist der Gletscher ein bisschen ruhiger, hat nicht mehr so viele Spalten und die Lawinengefahr nimmt auch ab. Kommen wir zum Thema Mut und Übermut. Passt ja sehr, sehr gut, perfekt zu unserem MAFU-Motto Mut zur Sache. Ich sag mal so, ohne Mut ist hier bei der Gaschenbrum-Besteigung gar nichts möglich. Also man muss ein Stück weit mutig sein. Selbst wenn man nur einen Fuß auf den Gletscher tritt oder setzt, bedarf das schon ein Stück weit Mut. Wir sind nur lange nicht beim Übermut, wir sind erstmal beim Mut. Am Anfang von dem Gletscher, wenn wir hier im Basislager losgehen, gehen wir erstmal ohne Steigeisen, weil man da schneller vorankommt. Und man geht auch noch nicht angeseilt, da geht jeder für sich. Da passiert in der Regel auch noch nichts, weil die Gletscherspalten sind sehr, sehr gut sichtbar und welche man überschreitet, die sieht man gut und die kann man locker überspringen. Umso weiter es dann geht im Gletscher, man befindet sich am Aufstieg zwischen 7, 8, 9 Stunden auf dem Gletscher, wird es dann immer anspruchsvoller. Dann kommen natürlich Steigeisen ins Spiel. Man seilt sich dann auch an. Am besten ist, man ist zu dritt, zu viert oder sogar zu fünf, geht da in der Seilschaft, weil es einfach sicherer ist. Wenn einer in eine Gletscherspalte rutschen oder fallen würde, dann würden die anderen drei, vier den auffangen, das wäre kein Problem. Wenn man nur zu zweit ist, ist das mit Sicherheit mit noch mehr Mut verbunden. Ich habe hier viele oder einige Einzelgruppen gesehen, die zu zweit über den Gletscher gehen, angeseilt. Wenn man erfahren ist, funktioniert es gut. Wenn einer in eine Spalte rutscht, kann der Zweite, wenn er das schon ein paar Mal gemacht hat und wenn er erfahren genug ist, kann er den halten und auch dafür sorgen, dass er nicht weiter rutscht und den wieder rausziehen. Alleine über den Gletscher zu gehen, würde ich als Übermut bezeugen. Das ist tatsächlich, also ich würde es nicht machen, das ist dann wirklich übermutig, weil keinerlei Sicherung, das ist brandgefährlich, weil man kann nicht alles sehen, man muss ständig 8 Stunden, 9 Stunden hochkonzentriert sein, wo man jeden einzelnen Schritt hinsetzt und da würde ich tatsächlich von Übermut sprechen. Kommen wir noch zur Tageszeit, deswegen geht man auch nachts am besten los und guckt, dass man die Nacht- und Morgenstunden auf dem Gletscher verbringt, weil da einfach, wenn die Temperaturen abends, nachts, morgens unterm Gefrierpunkt sind, sind die Stellen einfach härter. Die kleinen Gletscherspaltenbrücken sind besser begehbar und die Gefahr vom Einbruch in eine Gletscherspalte ist einfach geringer. Tagsüber, wenn morgens dann um 7, 8 die Sonne kommt und alles ein bisschen aufweicht, ist die Gefahr natürlich noch größer. Deswegen ist eigentlich in den Mittags- und Nachmittagsstunden niemand auf dem Gletscher. Da würde ich tatsächlich von Übermut sprechen. Nichtsdestotrotz, wenn es dann weitergeht von Hochlager 1 ins Hochlager 2, muss man weiterhin mutig sein, sehr mutig, weil da kommt dann die Lawinengefahr hinzu. wenn man Teile am Berg klettert, wo einfach darüber riesige Seracs hängen und man weiß, die brechen irgendwann ab. Das kann heute sein, das kann aber erst in 3 Monaten sein oder erst nächstes Jahr. Irgendwann brechen sie ab und man weiß das als Bergsteiger und da würde ich schon von Mut sprechen, durch diese Sektionen durchzuklettern. Aber es hilft nichts, wenn man auf diesen Berg will und es ist an anderen hohen Bergen genauso, dann gibt es immer diese Stellen, wo ich Mut zeigen muss und mutig sein muss. Aber keinesfalls natürlich übermutig. Zu übermutig würde ich jetzt zählen, dass ich zur falschen Tageszeit gehe, dass ich alleine gehe, dass ich mich an gewissen Stellen zu lang aufhalte, wo die Gefahr einfach zu groß ist. Und das versucht man natürlich ein Stück weit zu vermeiden. Ja. Risikomanagement, ja klar, gibt's. Es gibt, wie schon mehrfach angesprochen, viele, viele Risiken am Berg und an diesen hohen Bergen noch mehr wie an anderen Bergen. Ja, man versucht gewisse Regeln einzuhalten. Ich habe es gerade eben angesprochen mit Tageszeiten, mit Seilschaften, mit Klettereien oder anderen Klettern, mit denen man sich zusammentut und dadurch das Risiko zumindest ein Stück weit minimiert. Aber es ist hier am Berg und das sage ich auch in den heimischen Alpen. Wenn ich in die Berge gehe, bin ich immer einem Stück weit Risiko ausgesetzt. Das ist einfach so in den Bergen. Die Berge sind kein Spielplatz. Da ist immer ein gewisses Risiko dabei. Und meistens ist es auch so, dass die meisten Sachen passieren an Stellen, die eigentlich gar nicht so schlimm sind. Wenn man sich die anschaut, ja, die sind teilweise gar nicht so steil. Da denkt man, wieso ist hier irgendwas passiert? Aber das sind genau die Stellen, weil da die Leute unvorsichtig werden, unkonzentriert und dann einen falschen Tritt machen oder eine falsche Bewegung oder was auch immer und dann ist eben passiert. Und das ist die große Herausforderung hier an den hohen Bergen, es ist im Prinzip nicht nur stundenlanges Kraxeln, sondern es ist stundenlanges höchstes Konzentriertsein. Und wenn ich das nicht schaffe, wenn ich auf dem Gletscher nicht jeden Schritt, den ich mache, wirklich behutsam mache und bedacht mache, dann kann es mein letzter Schritt gewesen sein. Deswegen große Herausforderung, nicht nur das Körperliche, nicht nur das Starksein, sondern auch hier Kopf, sage ich immer, das meiste macht am Ende der Kopf. Klar sein, bedacht sein, und einfach die Dinge überlegen, bevor man sie tut. Und dann war es das auch schon mit Risikomanagement. Viel mehr kann ich nicht tun. Ich kann gewisse Dinge ausschließen, aber lang nicht alles. Und ich für mich selber und wahrscheinlich alle anderen Höhenbergsteiger genauso, wenn es passiert, passiert es. Ja, also wenn ich was nicht beeinflussen kann, wenn ich an einer Sektion mich einfach, keine Ahnung, 1-2 Stunden unter einem großen Serac aufhalten muss und der kommt halt in den 1-2 Stunden runter, wo ich mich drunter befinde. Okay, das ist Höhenbergsteigen, dann ist es passiert und dann kann ich es aber auch nicht beeinflussen, dann liegt es nicht in meiner Hand. Und alles andere, was in meiner Hand liegt, versuche ich entsprechend zu steuern. Und damit bin ich seither eigentlich ganz gut gefahren. Damit fährt das Team hier gut. Und ich denke, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg hier. Und alles andere, was ich nicht beeinflussen kann, was die Natur beeinflusst und was dann so sein soll, ist ebenso. Gut, soweit mein kleiner Podcast Folge 5. Mafu, Mut zur Sache. Ich freue mich schon auf den nächsten und ja, dann bis bald. Danke, ciao.